1820 war dieses Lied. Erinnert mich an meine Jugendzeit. Ich finde das ganz toll, das Lied kommt aus Amerika. Und ich dachte gerade daran, diese Melodie ist eigentlich zu einem anderen Text geschrieben worden. Das weiß wahrscheinlich kaum jemand hier. Der Originaltext von diesem Lied heißt When this bloody war is over. Also wenn dieser scheiß Krieg vorbei ist. Und aus dieser Melodie ist ein frommes Lied geworden. Das passt zur Versöhnung wie der Nagel auf den Kopf. Oder umgekehrt. Wenn dieser blöde Krieg vorbei ist. Wie oft habe ich das schon gedacht? Wenn dieser blöde Krieg vorbei ist. Eine halbe Stunde später war es wieder gut. When this bloody war is over. Versöhnung. Ein super Thema, mit dem wir es heute zu tun haben. Versöhnung mit Gott. Versöhnung unter Menschen. Und der Bibeltext, der heute zugrunde liegt, stammt aus der Bergpredigt. Eine Bergpredigt, die Jesus zu seinen Jüngern gehalten hat. Und das Wort Bergpredigt steht zwar nicht in der Bibel, aber das ist egal. Man nennt es Bergpredigt, weil es auf einem Berg gepredigt worden ist. Und man könnte sich denken, Jesus zitiert in dieser Predigt das Gesetz, ganz oft. Und das Gesetz ist auch auf einem Berg gegeben worden, auf dem Berg Sinai. Viele Jahre vorher hat Gott Mose das Gesetz gegeben. Seine Gedanken über das Zusammenleben der Menschen untereinander und seine Gedanken zu dem Verhältnis der Menschen zu ihm, zu Gott. Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 1 steht, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Und Jesus lehrte sie sozusagen die Gedanken zu einer neuen Welt. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz, die Gebote aufzuheben, sondern zu erfüllen. Aber ganz oft kommt in der Bergpredigt vor, ihr habt das und das gelernt, ich aber sage euch. Das heißt, Jesus setzt noch eins drauf. Jesus ergänzt die Gebote vom Sinai sozusagen in dieser Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt kommt auch dieses wunderbare Wort, dieses wunderbare Thema Versöhnung vor. Versöhnung. 1. Korinther 14, Vers 3 lesen wir, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist. Gott ist ein Gott des Friedens. Das ist eine Eigenschaft Gottes oder eine Bezeichnung Gottes, die uns durch diese Predigt hindurchtragen wird. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott ist kein böser Gott, kein hassender Gott, kein rächender Gott, sondern in diesem Zusammenhang ist Gott ein Gott des Friedens. Gott will Frieden. In dieser Bibelstelle kommt das, steht das im Zusammenhang mit den völlig chaotischen Verhältnissen in den Gottesdiensten in Korinth. Da ging es drunter und drüber, ganz anders als Gott sich das vorgestellt hatte. Man kann das mal nachlesen. Und am Ende steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Im 2. Korinther 13, 11 wird das auch nochmal gesagt. Da schreibt Paulus, im Übrigen, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Da kommen also beide Aspekte, haltet Frieden und der Gott des Friedens. Gott ist der Gott des Friedens, er will Frieden. 6-mal schreibt Paulus diesen Titel, der Gott des Friedens, in seinen Briefen und einmal im Brief an die Hebräer. In Johannes 14, 27 sagt Jesus zu den Jüngern, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Also ein Gedanke, der Gott sehr wichtig ist, Frieden unter den Menschen. Könnte man denken, ja, das ist ja wunderschön, aber wenn man so im Alten Testament guckt, da hat Gott ja auch eine ganze Menge Sachen angerichtet, die jetzt nicht unbedingt so nach Frieden aussahen, das ist ja der Konflikt, den viele Leute immer wieder haben. Da kommen auch Sachen vor, die wir überhaupt nicht friedlich finden. Dieser Friede spielt sich zunächst erstmal ab in seinem Volk. Gott hat das für das Volk Israel damals vorgesehen und er hat es auch für sein Volk jetzt auf der Erde, für uns, für die Christen vorgesehen. Dieser Gott des Friedens. Und damit sind wir wieder bei dem Mythos vom lieben Gott. Es wird ja so viel auf der Welt vom lieben Gott gesprochen und alle sagen, wie kann der liebe Gott sowas nur zulassen und machen? Und immer wenn irgendwas daneben geht und irgendwas, was wir nicht beeinflussen können, dann wird der liebe Gott bemüht. Wie kann es denn angehen, der liebe Gott? Der sieht das auch. Warum macht euer Gott denn nichts? Und diese ganzen Sprüche, die kennen wir ja alle. Kommt ja auch aus der Bibel. 1. Johannes 4, Vers 8 kann man lesen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht gekannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und trotzdem, auch wenn Gott Liebe ist, kann Gott richtig böse sein. Das haben wir auch schon mal gehabt hier. Gott kann richtig sauer sein, Gott kann richtig reinhauen, Gott kann richtig zornig sein. Und ich möchte euch drei Beispiele mitgebracht, wo das so richtig deutlich wird, wie zornig, wie böse Gott reagieren kann. Ein Beispiel ist in Markus 3, Vers 4 und 5. Da hatte Jesus, der Sohn Gottes, der ja für uns auch Gott ist, hatte Jesus einen Kranken geheilt, der hatte eine lahme Hand. In den alten Bibeln steht eine verdorrte Hand. Aber er hatte eine lahme Hand, die konnte er wohl nicht bewegen. Als Kind habe ich mir das immer vorgestellt, die war vertrocknet, also weil er verdorrt steht. Aber ich denke mal, sie war einfach lahm. Den hatte er geheilt. Und dann fragten ihn die Anwesenden, seine Gegner, sozusagen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man Leben retten oder zugrunde gehen lassen? Und die ihn da angegriffen haben wegen dieser Heilung am Sabbat, die schwiegen. Die haben nichts gesagt. Die wussten mir nicht, was sie sagen sollten. Und da sehen wir den bezeichneten Vers danach von Jesus. Da sah Jesus sie zornig der Reihe nach an und war zugleich traurig über ihre verstockten Herzen. Jesus war, das liest man selten in der Bibel, war zornig, der war wütend. Der hat die angeguckt, hat gedacht, meine Herren, was seid ihr doch für Typen? Begreift ihr das denn nicht? Er war richtig böse. Gott war an dieser Stelle böse auf Menschen. Eine weitere Geschichte, Matthäus 21, 12. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um und rief, die Schrift sagt, mein Haus soll Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und ich stelle mir vor, in diesem Tempel, der ein Gotteshaus war, dass in der Lamberti-Kirche zum Beispiel ein Fischladen ist oder ein Käsehändler oder Korbverkäufer oder irgendwas in dieser schönen, runden Lamberti-Kirche, dieser wirklich fromme, schlichte Bau. Und da bauen dann irgendwelche, meinetwegen auch Geldwechsler, Fischhändler, Käsehändler, finde ich so plastisch, die stellen da ihre Stände auf. Und da kommt der Sohn Gottes da rein, ein junger Mann im Alter von Sönke, ungefähr 30 Jahre alt, und sieht das. Rast durch die Reihen, schmeißt den Fisch vom Tisch, schmeißt den Käse in die Ecke, tritt die Tische um. So, das kann ja wohl nicht angehen, das ist hier ein Gotteshaus und ihr verkauft hier Fisch und Käse und wechselt Geld. Das war die Situation. Da ist Jesus richtig wütend geworden. Gott wurde zornig auf die Menschen, die sein Gebäude dort entweiht haben. 2. Samuel 6, Vers 6 bis 8. Da war folgende Geschichte, da wurde die Lade Gottes, die Bundeslade, das war so ein heiliger Schrein, könnte man sagen, im Volk Israel. Da gab es ganz besondere Vorschriften, wer die tragen durfte, wie die getragen werden musste. Und da spielt sich Folgendes ab, als sie, so ein Zug, der diese Arche, Lade da trug, zur Tenne Nachons kam, das ist jetzt egal, was das ist, da streckte Usa, ein Mann, seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an. Denn die Rinder hatten sich losgerissen. Das war also ein Wagen, da waren Kühe vor, die zogen den, so wie Pferde, und dann hatten die sich losgerissen. Und dann drohte dieser Wagen umzukippen, und Usa sagt, das kann nicht angehen, Gottes Bundeslade darf ja nicht runterfallen auf die Erde, und wollte die festhalten. Und da steht dann, da entbrannte der Zorn Gottes gegen Usa, und Gott schlug ihn wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Da war Gott böse, dass jemand sich erdreistet hatte, diese heilige Lade oder Kiste oder diesen Kasten anzufassen mit seinen Händen. Das war nicht erlaubt, das war verboten im Gesetz. Und Gott hat diesen Menschen mit dem Tod bestraft dafür. Es gibt Dinge in der Bibel, wo Gott ganz klar sagt, die mag ich nicht. Wo Gott ganz klar sagt, die verabscheue ich. Alte Bibelübersetzungen gebrauchen das Wort Greuel dafür. Hört man heute nicht mehr so oft. 5. Mose 18, Vers 12. Lesen wir allgemein, denn ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Davor sind also bestimmte Sachen aufgezählt worden, die Gott überhaupt nicht gut findet. Und um dieser Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Das ist eine Begründung dafür, warum die Israeliten bestimmte Völker vertreiben mussten. Weil sie schlimme Gräuel verübten, weil sie Sachen machten, die Gott überhaupt nicht mochte, die Gott abscheulich fand. Und wenn Gott damals etwas abscheulich fand, dann findet er das heute auch abscheulich. Dann findet er das heute abscheulich. Wenn in der Bibel irgendwo steht, dass es für Gott ein Gräuel ist, dass Gott es abscheulich findet, dann können wir heute nicht beigehen und sagen, ja, das war eine andere Zeit, die Zeiten haben sich geändert. Ich meine jetzt nicht so was wie das Frauenpredigen und so, das ist ein ganz anderes Thema. Nein, hier geht es um Sachen, die Gott im Alten Testament gesagt hat, das finde ich, ja, ich will es nicht, kein blödes Wort nehmen, ganz blöd, also abscheulich, und das will ich nicht, und das wird auch bestraft. Und wir hatten gestern Abend eine Diskussion mit ein paar Leuten, die sich sehr gut in der Bibel auskennen, also man könnte sagen, mit so Self-Made-Theologen, die meinten dann sehr, ein bisschen konservativ, die meinten dann so ein bisschen herablassen, ja, die jungen Leute heute, die beziehen ja ihre Theologie nur noch aus Lobpreisliedern, die lesen gar nicht mehr in der Bibel. Ich sage, Leute, schraubt mal ein bisschen zurück, das glaube ich nicht. Ich kenne auch junge Leute, die lesen noch in der Bibel. Aber das ist einfach eminent wichtig, in der Bibel zu lesen, um zu wissen, was zu diesen Sachen gehört, die Gott nicht leiden macht. Ich habe letztes Jahr ein anderes Buch gelesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ist auch egal, 365 Tage. Und dieses Andachtsbuch ist in der Ich-Form geschrieben. Das ist so geschrieben, als wenn Jesus zu mir redet. Es schreibt also in der Ich-Form und sagt du zu mir. Und das ist sehr interessant. Also nach 10 Tagen denkt man tatsächlich, das sind keine von Menschen geschriebene Worte, sondern das hat Jesus geschrieben, weil das einfach gut ist. Und da kommt fast an jedem Tag vor, dass Jesus zu mir sagt, du, wenn du wissen willst, was ich denke, und wenn du als Christ im Leben klarkommen willst, dann musst du in der Bibel lesen. Du musst meine Gedanken zu bestimmten Themen kennen. Und es ist schon manchmal erschreckend, wenn man sich mit manchen Leuten unterhält über Themen, die vor 20, 30, 40 Jahren noch selbstverständlich waren, die heute verschütt gegangen sind. Und deswegen klingt vielleicht altmodisch, aber ich sage euch, Leute, lest in der Bibel, damit ihr wisst, was Gott zu bestimmten Gedanken denkt. Ganz heißes Thema, wenn ihr nachher nach Hause kommt, schlagt mal 3. Mose 20 ab Vers 10 auf. Da steht was darüber, was Gott über Sodomie, Inzest, Homosexualität denkt und solche Sachen. Ist ganz gut, kann man sich mal einmal mal durchlesen, dass man mal sieht, was Gott davon hält. Und in diesem Bereich im Gesetz stehen auch ganz andere Sachen, wie Gott manche Sachen ganz blöd findet. Betrug zum Beispiel, geht überhaupt nicht. Und dann sollten wir mal prüfen, wenn wir das jetzt gelesen haben und erkannt haben, wie wir damit umgehen. Wie wir damit umgehen. Ob wir uns hinter Gottes Ansicht stellen und Gottes Ansicht teilen oder ob wir sagen, ja, das sehen wir mal nicht so eng. Das mag ja sein, das war damals so. Nee, das war nicht damals so. Wenn Gott sagt, ich finde das abscheulich, das ist für mich ein Gräuel, dann ist das heute auch noch so. Mein Großvater war ein sehr frommer Mann. Der las viel in der Bibel, wusste auch viel aus der Bibel. Und ich kann mich erinnern, das muss ja irgendwie noch vor 1960 gewesen sein. Der ging immer gern zu Beerdigungen. Das gibt's ja heute auch noch. Wenn die Leute älter werden, dann gehen sie zu einer Beerdigung. Und ich habe das noch vor Augen. Früher, damals noch, 1960, hatten die Männer, wenn sie zur Beerdigung gingen, noch einen Zylinder auf. Ein Chapeau-Clark nannte man das. Der war flach, dann haute man einmal auf den Tisch und dann ging der auseinander und es ist Chapeau-Clark. Hat einen Zylinder auf. Und dann ging er zur Beerdigung. Schwarzen Anzug, schwarzer Schlips, Chapeau-Clark. Und dann ist er während der Predigt rausgelaufen, weil der Pastor schon damals erzählte, ja, alle Menschen kommen in den Himmel nach dem Motto, da macht man immer keine Sorgen. Unser lieber Bruder sowieso, der sich das ganze Leben nicht für Gott interessiert, ist jetzt auch bei Jesus. Und dann ist mein Opa aus der Predigt rausgelaufen, auf dem Friedhof hat gekotzt. Das ist ihm so nahe gegangen, dass ihm schlecht geworden ist. Der hat das nicht aus, das ist kein Witz, das hat er nicht ausgehalten. Der wusste genau, wie Gott zu diesem Thema denkt. Der wusste genau, wie Gott darüber denkt. Und er hat es eben nicht gesagt, naja, lass ihn das mal glauben. Dem ist richtig übel geworden. Das war mein Opa, ja. Und vieles in der Welt wird auch heute von Gott so beurteilt. Es gibt viele Dinge, da sagt Gott, das finde ich gräuelhaft, abscheulich oder sonst was. Und Gott erwartet von uns, dass wir seine Beurteilung teilen, auch wenn wir nicht gleich uns übergeben müssen. Wäre schlimm. Aber was Gott vor 2000 Jahren abscheulich fand, das wird er heute auch noch abscheulich finden. Und da gibt's ganz viel von einer Welt. Das hat sich auch nicht geändert. Und deswegen haben wir Versöhnung nötig. Deswegen haben wir Menschen alle Versöhnung nötig zwischen Gott und Menschen. Und vieles steht über dieses Thema Versöhnung auch in der Bibel, weil die Versöhnung ein Zeichen der Liebe Gottes ist. Ein Zeichen der Liebe Gottes. Gott bietet uns Menschen Versöhnung an. Was ist Versöhnung? Versöhnung ist immer dann nötig, wenn man sich gestritten hat. Zum Beispiel. Versöhnung ist immer dann nötig, wenn man sich gestritten hat. Und die Ehe hat viele Vorteile. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch Nachteile, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber die Ehe hat viele Vorteile. Und ein Vorteil ist, gerade in der Ehe lernt man, was Versöhnung ist. Gibt ja wohl keine Ehe, wo es nicht mal so geht, ne? Und man muss immer wieder lernen, zusammenzufinden, sich zusammenzuraufen. 2. Korinther 5, Vers 18. Wir wollen jetzt mal gucken, was über Versöhnung in der Bibel steht. Das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Vers 19. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Sünden oder Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Aber nochmal der Vers davor. Der uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Das bedeutet, weil wir als Christen diese Versöhnung, ist ja ein altes Wort, aber wir wissen alle, was gemeint ist, diese Versöhnung mit Gott erfahren haben, weil wir von Gott mit ihm versöhnt worden sind, werden wir aufgefordert, auch versöhnlich zu sein. Ein Merkmal von Christen ist, versöhnlich zu sein. Anderen Leuten nicht alles krumm zu nehmen, aber auch nicht allem aus dem Weg zu gehen. Versöhnung heißt ja, dass vorher was gewesen ist. Das heißt ja nicht, lass jemanden reden und ich habe meine Ruhe. Das heißt ja, es gab Streit und man versöhnt sich dann wieder. Und jetzt kommen wir zur Bergpredigt, zu unserem eigentlichen Bibeltext. Matthäus 5, 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Vielleicht brauchen wir heute andere Wörter, aber die muss ich jetzt hier nicht sagen. Wer sagt, du Idiot, der gehört in die Hölle. Das sind Worte von Jesus, die uns zu denken geben. Dass ein Mord nicht okay ist, leuchtet wohl jedem ein, der schon mal was von den Geboten Gottes gehört hat. Übrigens, dass auch unsere weltlichen Gesetze sehr viel in Anlehnung an diese Gebote von Sinai geschrieben worden sind. Paragraph 211 Strafgesetzbuch steht, unserem deutschen Strafgesetzbuch, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Strafgesetzbuch, lebenslang. Also nichts Ungewöhnliches, was da im Gebot von Gott gestanden hat. Und hier sagt Jesus, ich aber sage euch, und diese Formulierung braucht er ganz oft in der Bergpredigt, indem er sagt, ja, das gilt, aber ich erkläre euch das nochmal ein bisschen weiter. Ich aber sage euch. Und dann dehnt Jesus zunächst für seine Zuhörer, das Volk der Juden, dieses Mordverbot drastisch aus. Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Das finde ich heftig. Also wenn ich zu jemandem Idiot sage, komme ich in die Hölle. Das ist aber so. Weil Gott einfach auch kleine Sünden nicht abkann. Deswegen brauchten wir Versöhnung. Auch wenn einer sagt, ich habe mein Leben lang nichts Böses gemacht, sowas hat er bestimmt mal gedacht. Und deswegen sagt Gott, mein Absolutheitsanspruch ist so hoch, das kann ich nicht durchgehen lassen. Du brauchst Versöhnung. Heftig. Wenn jemand pfiffig ist, könnte er sagen, ja, aber das galt natürlich nur für die Juden, war ja das Gesetz vom Sinai. Aber Gott ist ein Gott des Friedens, der will das auch von uns haben. Und deswegen leitet Gott hier einen für alle gültigen Grundsatz her. Wer auf seinen Bruder zornig ist, hat er gesagt. Auch Christen werden als Geschwister bezeichnet. Und wer das nicht glaubt, kann mal 1. Thessalonicher 4, Vers 6 lesen. Da schreibt Paulus an die Christen in Thessalonik, keiner darf sich Übergriffe erlauben und seinen Bruder betrügen. Denn solche Vergehen wird der Herr selbst rächen. All das haben wir euch aber schon früher mit aller Deutlichkeit gesagt. Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern geheiligtes Leben zu führen. Wer sich deshalb über diese Anweisung hinwegsetzt, verachtet nicht einen Menschen, sondern den, der seinen Heiligen Geist in euch wohnen lässt, Gott. Was allerdings die geschwisterliche Liebe betrifft, muss man euch nicht extra schreiben, denn Gott selbst hat euch schon gelehrt, einander zu lieben. Gott identifiziert sich hier mit einem Christen, einem Bruder, einer Schwester, die betrogen wird. Und Paulus schreibt, wer sowas macht, wer einen Bruder, eine Schwester hintergeht oder betrügt oder einfach blöd mit ihm umgeht, der betrügt nicht den Menschen, sondern Gott. Bitte? So ist es, genau. Betrügt sich selbst, sondern Gott. Gott hat uns gelehrt, einander zu lieben, schreibt Paulus hier. Wir lesen weiter in der Bergpredigt, Vers 23. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen und geh und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist und so weiter. Jesus spricht weiter zu seinen Jüngern, zu Juden. Und den Juden war dieser Opferdienst was ganz Bekanntes. Das gehörte nämlich zum jüdischen Leben dazu, dass man in regelmäßigen Abständen irgendwelche Opfer, das waren vielleicht Tieropfer oder auch Lebensmittel oder sonstige Dinge, auch Geld, zum Tempel brachte und die Gott opferte. Und da sagt er, wenn du ein Opfer bringen willst, also irgendwas mit Gott eine Freude machen willst, und du weißt ganz genau, da gibt's noch einen in deinem Volk, der hat was gegen dich, mit dem hast du dich vielleicht in der Wolle gehabt oder so, dann klär das eben erst. Dann klär das erst und bring dann dein Opfer hin. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, das ist jetzt für uns nicht unbedingt wichtig, wir sind alle, also wir haben alle nicht den jüdischen Glauben, wir sind Christen und wir bringen in dieser Weise kein Opfer da. Ja gut, wir tun Geld in den Leuchtturm. Das bin ich auch sehr für. Aber wir können in der Bibel im Neuen Testament lesen, dass es eine Parallele zu dem Opferdienst der Juden gibt. In Hebräer 13,15. Da schreibt der Schreiber an die Hebräer, durch ihn nun, also durch Jesus, lasst uns Gott stets, also immer, durch Jesus nun lasst uns Gott immer ein Opfer des Lobes bringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das heißt, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Gottes Lob machen, dann wird in der Bibel das als das neutestamentliche Opfer beschrieben. Wir bringen Lobopfer zu Gott. Wir loben Gott und das ist ein Vergleich zu dem Opfer der Juden. Und wenn damals der Israelit sich zunächst mit seinem Bruder, seiner Schwester vertragen sollte, bevor er ein Opfer brachte, dann heißt es analog dazu, wenn du weißt, dass ein anderer Christ ein Problem mit dir, mit deinem Verhalten hat, dann versuch das zu klären. Gott ist wichtiger, dass ihr Frieden miteinander habt, als dass ihr ihm Lob bringt. Und wenn du das geklärt hast, dann lob Gott. Und ich hatte heute Morgen so einen ganz aktuellen Fall, kann ich euch erzählen. Ich hatte heute vor dem Gottesdienst Streit mit jemand hier. Und ich weiß nicht, wie schlimm, aber wir haben uns gestritten. Und dann habe ich kurz vorher gedacht, hey, Moment, du predigst gleich über Versöhnung. Du predigst darüber, dass man sich vor dem Lobpreis vertragen soll. Und dann bin ich zu dem hingegangen oder zu der oder so. Ich sage, ich predige gleich über Versöhnung und Friede. Da war der Drops gelutscht. Aber das war so eine kleine Sache, so ein kleines Beispiel. Ich habe gedacht, ja, kannst du mal sehen, so schnell holt dich das ein, was du hier ex-Kathedra zu den Leuten sagst. Wie unglaubwürdig wäre ich gewesen, jedenfalls gegenüber diesem einen Menschen, wenn ich nicht gesagt hätte, also das ist wahrscheinlich nur deswegen passiert, damit ich das heute hier erzählen kann. Ja. Und was meint ihr, wie oft vor dem Gottesdienst Eheleute sich streiten? Das weiß hier ja keiner. Wie oft vor dem Gottesdienst sich Eheleute streiten und wie blöd das ist, wenn man dann Gott loben will mit Liedern und da sitzt da so richtig tief was drin. Also Leute, versucht das vorher zu klären, versucht das. Streit unter Eheleuten muss eigentlich nicht länger als 1-2 Stunden dauern, das kann man irgendwie hinkriegen. Muss nicht. Wir sind alle unterschiedlich. Ganz, man kann das auch lernen, wenn man so alt wird wie wir. Ich kann mich an eine Gemeinde erinnern, in Ostfriesland, mehr sage ich nicht, in der zwei Familien miteinander zerstritten waren. Die grüßten sich nicht gegenseitig, wenn sie morgens in den Gottesdienst kamen. Und dann sangen sie zusammen fromme Lieder, Anbetungslieder, Lobpreis. Und was muss Gott das geschmerzt haben, als er gesehen hat, diese Leute, für deren Versöhnung ich gesorgt habe. Ich habe meinen Sohn für die geopfert und die sind nicht in der Lage, sich untereinander zu vertragen und gehen regelmäßig jeden Sonntag zum Gottesdienst, singen mir fromme Lieder und gucken sich mit dem Hintern nicht an, wenn sie hier reinkommen. Und das will Gott nicht. Lass uns, wenn es geht, aufeinander zugehen, die Sachen aus dem Weg räumen, die zwischen uns stehen, bevor wir zusammen Gott anbeten. Wir lesen weiter in der Bergpredigt, Matthäus 5,38. Ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Oder wir kennen vielleicht eher Auge um Auge. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand was Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geht zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Nochmal, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben, aber deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Zunächst gucken wir uns mal den Originaltext an, wo das herkommt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. 2. Mose 21, Abvers 22. Wenn Männer sich prügeln und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass sie eine Frühgeburt hat, aber sonst kein ernstlicher Schaden entstanden ist, dann muss der Schuldige eine Geldstrafe bezahlen. Also nochmal, wenn Männer sich prügeln und schubsen dabei eine schwangere Frau und sonst passiert nichts, die hat nur eine Frühgeburt, dann sollen die Männer dafür bezahlen. Die Höhe wird vom Ehemann der betreffenden Frau bestimmt und nach gerichtlicher Bestätigung gezahlt. Also der betroffene Ehemann sagt dann, ich kriege da 2000 Euro für oder so. Und dann sagt ein Gericht, okay, wird ihm zugesprochen, Schadensersatz. Ist aber ein weiterer Schaden entstanden, dann muss gegeben werden, Leben für Leben, Auge um Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Striebe. Da kommt das her. Und dann geht's weiter. Wenn jemand seinem Sklaven ein Auge oder einen Zahn ausschlägt, muss er ihn als Entschädigung dafür freilassen. Dasselbe gilt für eine Sklavin. Steht also nicht, der Sklave soll zurückhauen und ihm auch einen Zahn raushauen oder ein Auge, soll ihn freilassen. Hier geht es nicht darum, dass wenn mir jemand eine Beule ins Auto fährt, ich mich wütend in mein Auto setze und ihm auch eine reinfahre. Das ist da nicht mit gemeint. Das wäre eine falsche Auslegung für Auge um Auge, Zahn im Zahn. Das wird ja oft so gesehen. Nicht bei uns vielleicht. Hier geht es um Schadensersatz. Und auch hier haben wir wieder eine wunderbare Parallele zu unserem Recht. Eben haben wir das Strafgesetzbuch, jetzt haben wir das BGB. BGB 825, Schadensersatzpflicht. Und da steht, muss ich euch vorlesen, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Es geht hier um die Pflicht des Schädigers. Und um diese Pflicht geht es auch im 2. Mose. Hier wird immer der Schädigende angesprochen, in die Pflicht genommen. Der dem anderen was getan hat. Da wird nicht zu dem anderen gesagt, so, jetzt hau dem Augen Auge aus, weil der das aussagt. Der Schädiger wird angesprochen, du hast da was angerichtet, du bist schadensersatzpflichtig. Und Jesus schlüpft jetzt in die Rolle des Geschädigten. In 2. Mose wird der Schädiger angesprochen. Jesus geht in die Rolle des Geschädigten und schmälert in keiner Weise die Pflicht zum Schadensersatz des Schädigers, sondern er sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr die Geschädigten seid, pocht nicht auf eurem Recht. Und das ist neu. Pocht nicht auf eurem Recht. Nicht auf seinem Recht beharren ist ein Merkmal der neuen Schöpfung. Nicht auf seinem Recht pochen ist ein Merkmal der Versöhnung. Hier kommt die Versöhnung ins Spiel. Weil Gott nicht auf seinem Recht gegenüber uns besteht, uns gegenüber, sondern die Bestrafung, die wir verdient haben, auf seinen Sohn gelegt hat und dadurch sich mit uns versöhnt hat, erwartet auch Gott von uns, wie wir eben gelesen haben, dass wir nicht auf unserem Recht bestehen, dass wir zu Versöhnung bereit sind, auch wenn wir mal nicht Recht haben. Das ist nicht einfach einzusehen, aber es soll ein Kennzeichen von Christen sein. Wir sollen den Dienst der Versöhnung tun, von uns aus, weil Gott uns mit sich versöhnt hat. Und das kann die Leute um uns herum nachdenklich machen. Das kann ein starkes christliches Zeugnis sein. Das kann ein Signal sein, dass die Leute um uns denken, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, was es sonst noch so gibt, dass sie sagen, oh, der reagiert irgendwie oder die reagiert irgendwie anders als ich. Was ist das? Und dann werden sie neugierig. Dann fragen sie uns und dann können wir ihnen vielleicht etwas von dem neuen Leben erzählen, von Jesus Christus. Tolle Chance. Wir sind anders. Wir können anders reagieren mit Gottes Hilfe. Weiter geht's in Vers 46 in der Bergpredigt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Das war. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Passend dazu lesen wir in Römer 12, Vers 20, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Achtung! Feind steht hier, wenn dein Feind hungert. Weiß nicht, ob jemand von uns richtig Feinde hat. Wahrscheinlich trifft das für uns nicht zu. Vielleicht auch, ja, also ich habe keine Feinde. Mir fällt da keiner ein. Also Feind ist ja richtig so. Mir fällt keiner ein, aber mag's ja geben. Aber wir können das ja mal ein bisschen ausweiten und wir schwächen das ein bisschen ab. Das darf man ja immer. Wir schwächen das mal ab und sagen, jeder stellt sich mal den Menschen vor, den er am wenigsten leiden macht. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Jeder stellt sich einen vor, den er am wenigsten leiden macht. Ich sehe jetzt hier keinen. Ich mache euch alle gern. Aber jeder, die sind woanders, die Leute. Jetzt stellt euch mal vor, also jetzt wieder ernst, wen ihr am wenigsten leiden macht. Und jetzt stell dir vor, die oder der bittet dich um einen Gefallen. Sag, kannst du mein Auto sauber machen oder so? Ich habe so einen Hexenschuss oder irgendwas. Egal. So, und deinem Freund willst du sofort erfüllen. Du sagst, ja klar, komm, ja, wollen wir das machen. Mit großer Freude sogar. Aber diesen komischen Menschen, den du so blöd findest, der so anders ist als du, der so anders tickt, der so anders denkt, dem jetzt einen Gefallen tun. Und das meint Gott. Und die Konsequenz im Römerbrief daraus ist, du wirst feurige Kohlen auf seinem Kopf sammeln. Stell dir mal vor, das fies ist das. Fies ist das. Stell dir mal einen Ofen vor mit Briketts drin und die glühen und der nimmt einer einen raus und legt bei dir auf den Kopf. Also das kann nicht schön sein. Und das ist die Konsequenz, wenn du einem, den du eigentlich nicht leiden machst, einen Gefallen tust, wo du eigentlich keine Lust hast, du sammelst, das ist natürlich ein Aphorismus, also bildlich, feurige Kohlen auf sein Haupt. Feind. Und das meint Gott. Und dann denkt der andere, warum tut er das eigentlich? Warum ist er so anders? Das ist doch nicht normal. Der macht mich doch gar nicht. Und trotzdem hilft er mir. Komisch. Da treten wir in die Spur von Jesus. Da treten wir in die Spur von Jesus. Jesus hat Menschen geheilt, hat Menschen geholfen, die ihn nicht mochten. Wenn hier Leute sitzen, die Jesus nicht mögen, dann sage ich nur, denk mal drüber nach. Denk da mal drüber nach. Denn wenn du nichts von Jesus wissen willst, dann ist das nicht viel anders, als wenn du ihn nicht magst. Gut, man kann neutral sein und so. Das meine ich aber jetzt nicht. Jesus hat Menschen geholfen, die ihn nicht mochten. Und hat damit feurige Kohlen auf unser Haupt gesammelt. Aber da Gott uns durch ihn versöhnt hat, tun uns diese Kohlen nicht weh. Im Gegenteil, weil wir wissen, da ist was ganz Tolles am Ende bei rausgekommen. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden, durch das Leben von Jesus. Nach diesem Vers waren wir Feinde Gottes. Und da schließt sich der Kreis. Versöhnung durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus sind wir mit Gott versöhnt. Der Gott der Liebe, der gleichzeitig heilig und gerecht ist und die Sünde abscheulich findet, ist in Jesus unser Vater geworden. Das ist Versöhnung in extremer Form. Vom Feind nicht nur zum Freund, sondern sogar zum Kind Gottes. Römer 8, Vers 14 steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Übrigens, Geist der Sohnschaft, Versöhnung hat keine Wortverwandtheit mit Sohn. Das wäre so schön, wenn netter Versuch, Versöhnung kommt von Sühne. Nicht, dass jemand denkt, oh, das ist ja noch eine tolle Erkenntnis, hat da leider nichts mit zu tun. Aber trotzdem sind wir Kinder Gottes geworden, indem wir rufen in diesen Geist, Abba Vater. Und das muss man sich genau angucken. Christen werden durch den Geist Gottes geleitet, steht hier. In ihrem ganz normalen Leben. Das beschränkt sich nicht auf irgendwelche Rituale, Lobpreis oder so. Im ganz normalen Leben werden Christen durch Gottes Geist geleitet. Und Paulus nennt diesen Geist den Geist der Sohnschaft, Söhne Gottes. Und in diesem Geist sagen die ersten Christen zu Gott, Abba Vater. Und dieses Wort Abba, das muss uns jetzt nicht beunruhigen, viele der ersten Christen waren Juden, die sprachen Aramäisch oder Hebräisch und kannten dieses aramäische Wort. Jesus sprach seinen Vater auch so an, aber Vater. Den Juden war es übrigens im Talmud verboten, zu Gott so zu reden. Die durften das überhaupt nicht. Aber uns ist das erlaubt. Bei den Juden war es so, dass Kinder in der vertrauten Umgebung ihrer Häuser ihre Väter so ansprachen. Und das soll auch heute noch so sein, dass sie das in der Familie tun, also zu Hause und in der Öffentlichkeit nicht. Man kann es vielleicht ein wenig mit unserem Wort Papa vergleichen, aber der Vergleich stößt ganz schnell an bestimmte Grenzen. Das ist auch nicht so wichtig. Worum es geht, ist, dass wir durch die Versöhnung ein Verhältnis zu Gott haben, das innig ist, das persönlich ist, das besser ist als zu den Eltern oder Großeltern oder wem wir am liebsten haben, hier auf der Erde. Darum geht es. Und dass wir noch mehr mit einem Vater hier auf der Erde, mit Gott, über wirklich alles sprechen können. Warum? Weil Gott alles weiß, weil er unser Inneres besser kennt als wir. Manchmal wird gesagt, wir sollen vor Gott nichts verbergen. Du versteckst was vor Gott, das ist Humbug, das geht überhaupt nicht. Wir können vor Gott nichts verstecken, weil Gott unser Herz kennt. Das brauchen wir auch gar nicht zu versuchen. Gott weiß besser, was in uns vorgeht, als wir. Versöhnung mit Gott ist etwas Herrliches, ist etwas Wunderbares. Es ist ein tolles Gefühl. Und Versöhnung mit Gott ist für jeden erreichbar, ist für jeden da. Der Glaube daran, dass Gott uns in Christus Jesus die Versöhnung anbietet, macht es möglich. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann frag jemand, der die Erfahrung gemacht hat. Er wird dir begeistert davon erzählen. Ich möchte noch beten. Großer Gott, danke, dass du diesen Weg gesucht und gefunden hast, uns wieder mit dir in Verbindung zu bringen, über deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass du ihn geopfert hast am Kreuz von Golgatha. Auch wenn wir von Opfer heute nicht mehr viel verstehen, so glauben wir, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wir wissen durch deinen Geist, dass du diesen Tod anerkannt hast als Stellvertretung für uns. Danke, dass wir dadurch mit dir versöhnt sind. Amen.